Ja, nochmal ganz wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Manuel. Ich bin einer der Pastoren hier der Gemeinde. Und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Du hättest was anderes machen können. Du könntest dir irgendwas anderes anschauen oder was anderes machen an diesem Sonntag oder jetzt gerade in diesem Augenblick. Vielleicht schaust du es dir auch an einem anderen Tag an, aber du bist heute hier dabei. Du guckst dir das heute hier an. Das finde ich schön. Und das ist kein Zufall, sondern ich glaube, Gott wollte, dass du das heute hier hörst. Wir starten heute mit der neuen Predigtserie. Bernd hat es vorhin schon gesagt. Und die neue Predigtserie heißt Deine Gemeinde. Und wir werden uns bis Juni Zeit nehmen, in den ersten Timotheusbrief zu sein und uns anzuschauen, was Gott eigentlich über seine Gemeinde sagt. Und du hast damit die Chance, sich damit mit diesem ersten Timotheusbrief ganz tief zu beschäftigen. Und mein Vorschlag ist einfach, wie du das machen kannst, ist, indem du dir jetzt die nächsten 2, 3 Monate Zeit nimmst, den Timotheusbrief zu lesen. Und da fängst du am besten an und liest einmal den Timotheusbrief, den ersten Timotheusbrief ganz durch. Und wenn du dann Lust hast, kannst du den zweiten noch lesen, aber es reicht auch der erste erstmal. Lies ihn einfach einmal durch und bete und sag einfach: Herr, Heiliger Geist, zeig mir einfach, was du mir dadurch sagen willst. Zeig mir einfach, was gerade wichtig für mich ist, was ich lernen darf aus deinem Wort. Und dann, wenn du den Brief ganz gelesen hast, dann nimm dir ja jeden Tag 5 Minuten, 10 Minuten Zeit und lies immer so portionsweise, immer stückchenweise was von dem Timotheusbrief. Nimm dir einen Notizblock und schreib dir einfach Dinge auf, die dir hochkommen, die dir irgendwie wichtig sind, irgendwelche Fragen, die du hast oder Erkenntnisse, die du hast. Mach sowas wie so ein erster Timotheusbrief-Tagebuch für deine Gemeinde. Und dann werden wir uns dienstags immer um 20 Uhr treffen, im Moment online über Zoom. Den Link findest du da auf unserer Webseite. Und hoffentlich später dann vom Angesicht zu Angesicht, vielleicht mit Maske oder auch ohne, keine Ahnung, wie es dann läuft. Und wir werden uns weiter mit dem Timotheusbrief beschäftigen. Immer nach der Predigt werden wir uns treffen an den Dienstag und werden dann nochmal tiefer einsteigen. Der Amerikaner sagt, where the rubber meets the road, also da, wo der Reifen den Bodenkontakt hat, ja, oder wie ich es nenne, das ist der Bodenkampf. Ja? Wir haben den Luftkampf, das ist die Predigt, da predige ich, da werfe ich meine geistlichen Bomben ab und dann hoffe ich, dass sie treffen. Ja, ich hoffe, dass der Heilige Geist da was wirkt. Und wenn wir uns dann treffen in Kleingruppen, dann können wir auch nochmal diskutieren, dann können wir unsere Fragen stellen. Und grundsätzlich, wenn du Fragen hast zur Gemeinde, zum Glauben, über Jesus, wenn du Fragen hast über dein Leben und du wissen willst, was die Bibel dazu sagt, oder auch zum Timotheusbrief, kannst du einfach uns eine E-Mail schreiben an info@rodenbach.feg.de oder du gehst auf unsere Webseite www.rodenbach.feg.de und dort findest du unsere Kontaktadressen von Bernd oder von mir oder von irgendeinem anderen Ältesten und ja, komm einfach mit uns ins Gespräch. Wir freuen uns einfach, dir da auch zu dienen. Der erste Timotheusbrief wurde von dem Apostel Paulus im ersten Jahrhundert, so Mitte der 60er Jahre, geschrieben. Und er schreibt einen jungen Pastor namens Timotheus, den er in eine Gemeinde zurückgelassen hat, in einer griechischsprachigen Gemeinde in Ephesus. Den hat er da zurückgelassen, weil er es einfach wichtig fand, dass Timotheus dort seine Gaben einsetzt. Die Gemeinde hatte mit Irrlehrern zu tun und die war noch ganz frisch, eine junge Gemeinde und die brauchte Leitung. Die brauchte jemanden, der Verantwortung für die Leute übernimmt. Und deswegen hat Paulus, der Apostel Timotheus, dort zurückgelassen. Und jetzt schreibt Paulus diese Briefe zu Timotheus, wo er ihn ermutigt, wo er sagt: Hier, Timotheus, das ist nochmal wichtig, dass du darauf schaust. Darauf kommt es nochmal an, wenn es um Gemeindebau geht, wenn es um Gemeinde geht, wenn es um Leitung geht. Ja, das ist nochmal wichtig, dass du das einfach weißt. Und er ermutigt ihn. Und Paulus schreibt vor allem, worauf es wirklich ankommt in Gemeinde. Und das ist das, was manchmal so untergeht, weil jeder hat so bestimmte Vorstellungen von Gemeinde, jeder hat bestimmte Schwerpunkte in der Gemeinde. Ja, für einen ist das die Musik wichtig, die Predigt wichtig, die Stühle wichtig, die Deko wichtig, die Außenanlage, das Gemeindehaus, irgendwelche Kinderarbeit, irgendwelche Arbeit mit Erwachsenen, mit Frauen, mit Männern, mit Technik. Ja, und Paulus sagt hier: Timotheus, ich zeige dir, was richtig wichtig ist, nochmal, wenn es um Gemeinde geht. Und das lesen wir in 1. Timotheus 1, 3 bis 5. Und dort lesen wir nochmal: Als ich nach Mazedonien reiste, bat ich dich, in Ephesus zu bleiben, schreibt Paulus. Du solltest dort bestimmten Leuten Einhalt gebieten, damit sie keine falsche Lehre verbreiten. Tu das auch weiterhin. Sie sollen endlich mit diesen sinnlosen Nachforschen in Legenden und Abstammungsverzeichnissen aufhören. Da waren Nikolaiten, so hießen die, oder Gnostiker waren da zu der Zeit. Und die hatten sich so ein Marvel-Universum aufgebaut, ja, mit irgendwelchen übernatürlichen Wesen und haben das versucht, mit dem Glauben zu vermischen. Und Paulus sagt hier, dieses ganze Marvel-Universum, das hat nichts mit Jesus da zu tun, obwohl es cool ist, ja. Aber es hat nichts mit Jesus zu tun, es bringt uns nicht weiter im Glauben. Halte dich damit nicht auf. Das führt zu nichts als nutzlosem Gerede und Streit. Ja? Ab und zu diskutiere ich mit meiner Tochter oder wir reden und sie fragt mich, ja, bist du Marvel-Fan oder bist du DC-Fan? Ja? Und dann gibt es da so auch irgendwie so interne Battles darüber. Naja, es lenkt uns ab von der Aufgabe, die Gott uns gegeben hat und die wir im Glauben ausführen. Die Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens, also das, was ich jetzt hier mache, die Predigt oder was der Bernd macht mit den die Predigt mit Kindern oder Lehre oder wenn wir uns unterhalten und über die Bibel reden, über unseren Glauben reden, ja. Alles das, was wir da auch tun, hat nur das eine Ziel, nämlich die Liebe, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Worum geht es in Gemeinde? Klar, es geht um Jesus. Und es geht darum, dass wir in Liebe zu Jesus wachsen, dass wir in Liebe zu dem Menschen wachsen und auch in der Liebe zu uns selbst. Das ist auch so unser Leitvers in Gemeinde, was uns als Gemeinde ausmacht, was uns wichtig ist. Die Liebe zu Gott, zu den Menschen und zu uns selbst. Das ist uns wichtig. Gut. Und deswegen ist es wichtig, um in Liebe zu wachsen, im Glauben zu wachsen, dass wir uns regelmäßig mit Gottes Wort beschäftigen, dass wir uns in Gottes Wort vergraben. Deswegen meine Aufforderung nochmal an dich, mach das mal. Was meinst du, wie das dein Leben verändert wird, wenn du dich wirklich mal hinsetzt und den Timotheusbrief durchbetest und durchliest und durcharbeitest und deine Gedanken aufschreibst und dich austauscht? Es wird dich verändern, aber es wird auch die Gemeinde verändern. Es wird dir mehr Liebe schenken. Und das sagt auch Paulus. Paulus sagt das auch, schreibt es an Timotheus hier, 2. Timotheus 3,16, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben, sie soll uns unterweisen, hier ist von der Bibel die Rede, sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Ja, so ein Reset, immer wieder dieses Ecclesia Semper Reformanda, das brauchen wir auch für uns. Wir als Christen müssen immer wieder gucken, bin ich denn persönlich auf dem Weg? Ich als Pastor, ich muss ständig gucken, bin ich denn auf dem Weg noch? Und jeder von uns muss das tun. Und da gibt es einen Benefit draus, davon haben wir was. So werden wir reife Christen. Ja? Wer möchte nicht ein reifer Christ sein? So werden wir reife Christen. Zum reifen Christsein gehört dazu, dass wir mündig sind, dass wir erwachsen sind im Glauben, dass wir Sachen begründen können, dass wir anderen helfen können, ja, dass wir für andere da sein können und als Diener Gottes, dass wir da fähig zu werden, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Und da haben wir wieder diesen Dreiklang. Ja? Wir lieben diese Liebe zu Gott, diese Liebe zu den Menschen. Und es ist gut für dich. Und das stärkt uns als stärkt unsere Einheit als Gemeinde. Das stärkt jedes einzelne Glied der Gemeinde. Gut, jetzt möchte ich mit der Predigt aber beginnen. Und ich möchte uns den Predigtvers vorlesen, oder Predigttext vorlesen, in den Abschnitt, wo wir gerade sind. Und ich werde immer so spezielle Texte in der Predigtreihe herausnehmen aus dem Timotheusbrief. Ich werde nicht den kompletten Text vorlesen und durcharbeiten, das könnt ihr dann selbst machen in eurem Selbststudium, aber ich werde immer so Highlights rausnehmen, wo ich denke, die gerade wichtig sind für uns als Gemeinde, die wichtig sind vielleicht für dich. Darum habe ich gebetet und ich vertraue und glaube, dass Gott dir heute was sagen möchte. Und ich lese uns im 1. Timotheusbrief die Verse aus dem 1. Kapitel, 12 bis 20. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder, dass er gerade mich für vertrauenswürdig erachtet hat, ihm zu dienen. Er hat mir auch die Kraft geschenkt. Dabei habe ich ihn früher doch verhöhnt. Ich habe Christus und seine Gemeinde mit blindem Hass verfolgt und bekämpft. Aber Gott hat sich über mich erbarmt und mir alles gegeben, denn in meinem Unglauben wusste ich nicht, was ich tat. Umso reicher habe ich dann die Gnade des Herrn erfahren. Er hat mir den Glauben und die Liebe geschenkt, wie sie nur in Verbundenheit mit Jesus Christus zu finden ist. Hier findest du, wie er immer wieder kommt, die Liebe vor. Man kann das nicht zu häufig betonen. Es geht in der Gemeinde, es geht in deinem Leben um Liebe. Denn das steht unumstößlich fest. Darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Und Paulus schreibt, und das ist der Hammer, ja, ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Doch gerade deshalb war Gott mit mir ganz besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns Menschen ist. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Jesus Christus ewiges Leben finden können. Gott aber, dem ewigen König, der unsterblich und unsichtbar ist, dem alleinigen Gott gebührt Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Mein lieber Timotheus, du bist für mich wie mein eigener Sohn. Dir vertraue ich jetzt diese Botschaft an. So ist es dir früher schon durch Prophetien gesagt worden, damit du tapfer und unerschrocken kämpfen kannst. Bleib in deinem Glauben fest und bewahr dir ein reines Gewissen. Denn wie du weißt, haben einige ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und deshalb hat ihr Glaube Schiffbruch erlitten. Hymäus und Alexander gehörten zu ihnen. Ich habe sie den Satan ausgeliefert, damit sie zur Besinnung kommen und Gott durch ihre falschen Lehren nicht länger verhöhnt werden. Ich möchte mit uns beten. Herrlicher Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst. Ich danke dir, dass du lebendig bist. Ich danke dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns dein Wort aufschließt und der uns verstehen lässt, was du uns sagen möchtest, was gerade wichtig ist für jeden Einzelnen in unserer Situation, in dem wir gerade sind. Und ich bitte dich, dass du jetzt den Menschen, die sich hier das anschauen, anhören und auch mir und uns, die wir hier sind, dass du uns jetzt begegnest. Das können wir nicht tun, das können wir nur erbitten. Begegne du uns durch dein Wort, begegne uns durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du bei denen bist, die jetzt gerade zuschauen. Und ich danke dir, ja, dass du in Liebe uns verändern wirst und dass du in Liebe neues Leben schenken wirst und dass du ja, uns auch ein Stück liebender machen wirst heute. Danke, Jesus. Amen. Als ich noch ein Kind war, ich war so 12, da war mein Vater Hausmeister einer kleinen Baptistengemeinde in Leverkusen. Wenn jemand aus Leverkusen zuschaut, hallo. Ich war dann Hausmeistersohn. Ne? Das hat mich dann schon ein bisschen, ich hatte so eine andere Stellung dann unter den Kindern. Ne? Ich war so gefühlt so ein bisschen ne, der Hausmeistersohn. Dann hatte Generalschlüssel Zugriff drauf, konnte, ja, hatte ein paar Privilegien, aber auch Nachteil, weißt du, muss Rasen mähen, Unkraut zupfen. So, das kommt natürlich auch damit dazu. Naja. Auf jeden Fall war ich so 12 Jahre und lief so durchs Gemeindehaus. Wir hatten eine Veranstaltung mit so einem Halleluja-Joe. Vielleicht kennst du den noch. Und auf jeden Fall lief ich in der Gemeinde rum. Auf einmal roch ich so Zigarettenrauch. Ja, sofort ne, war ich im Dienst quasi als Hausmeistersohn. Habe mich quasi selbst in Dienst gesetzt und habe natürlich erkundet, wer gegen diese gegen Gemeindeordnung verstoßen hat und im Gemeindehaus raucht. Dann bin ich rumgelaufen und dann sehe ich da einen ziemlich tätowierten Mann, groß, breit, guckt böse. Und da waren der Pastor drum und die Ältesten und der hat geraucht. Eine schöne selbstgedrehte, hat er im Gemeindehaus geraucht. Und er sagt, geht gar nicht. Und dann habe ich erstmal scharf zurechtgewiesen, habe gesagt, hier im Gemeindehaus wird nicht geraucht. Und habe mich noch geärgert, dass der Pastor und die Ältesten da rumsteht und keiner sagt was. Ja? Gut. Danach war die Veranstaltung irgendwann so eine Stunde später oder sowas. Und dann saß ich da natürlich auch. Ja, und dann auf einmal erzählte dieser Halleluja-Joe seine Lebensgeschichte. Vom Pastor zum Zuhälter. Und dass er im Knast war, weil er jemanden ermordet hat. Ja, und weil er Zuhälter war. Und auf einmal habe ich gedacht, ups, wie gut, dass der Christ ist. Ich stelle mir mal vor, keine Ahnung, bevor der Bekehrung hätte die Zigarette an mir ausgedrückt wahrscheinlich. Ne? Auf jeden Fall ziemlich krass, wie Gott Menschen verändern kann. Wie er jemand total Kaputtes nimmt und dann zum Pastor macht. Das finde ich krass. Letztes Jahr war ich in der Calvary Chapel und war dort zu so einem Vortrag, da war der Bibelraucher. Und da war wieder ein Mensch, der total kaputt war, der ein total kaputtes Leben hatte. Den hat seine Mutter ausgesetzt im Acker, damit er stirbt, als Säugling. Und sein ganzes Leben war eigentlich nur kaputt, war nur echt krass. Und der hat auch jemanden auf dem Gewissen, hat jemanden umgebracht, hat Leute verprügelt, hat ein krasses Leben gehabt, ist dann im Knast gekommen, hat dort Jesus kennengelernt. Und Jesus hat genauso wie den Halleluja-Joe, hat sein Herz berührt und hat ihn verändert. Und er ist auch so ein Mann Gottes geworden. Was für krasse Veränderungen. Wie kann Gott, das ist Wahnsinn, wie Gott jemanden verändern kann. Und ihr kennt ja diesen Spruch von Saulus zu Paulus. Dieser Spruch ist für Menschen, die sich radikal verändern. Viele von euch lesen gerne von diesen Zeugnissen und hören diese Zeugnisse gerne, weil sie uns ermutigen. Sie machen so zwei Dinge. Das erste Ding ist, wenn du das hörst, denkst du, boah, ey, mir geht es eigentlich richtig gut. Ich dachte, also ich bin gar nicht so kaputt und ich habe nicht so ein kaputtes Leben gehabt. Das macht dich erstmal dankbar, dass du ein besseres Leben hattest als andere. Und dann freust du dich darüber, dass Gott solche Kaputte fürs Reich Gottes gebrauchen kann. Oder du denkst dir, wow, mein Leben ist ähnlich kaputt. Ich bin ähnlich so ein Kaputter. Wahnsinn, welche Liebe Gott für Kaputte hat und was er aus kaputten Menschen machen kann. Er kann sie heil machen, er kann sie heilen und er kann sie für sein Reich gebrauchen. Wo ja alle möglichen Menschen sagen, ey, den kannst du nicht gebrauchen. Der ist total kaputt. Und diese Geschichten ermutigen uns, sie machen uns Mut und sie machen uns Hoffnung. Und deswegen schreibt auch Paulus seine Geschichte an Timotheus, um ihn zu ermutigen. Paulus hat die Gemeinde verfolgt, er hasst die Christen, er ist ein Jesus-Hasser, er ist ein Mörder, er hasst die Gemeinde. Und dann trifft er auf Jesus. Und Jesus verändert sein Leben radikal. So lesen wir es in 1. Timotheus 1,13. Dabei habe ich früher doch Jesus verhöhnt und seine Gemeinde mit blinden Hass verfolgt und bekämpft. Aber Gott hat sich über mich erbarmt und mir alles vergeben, denn mein Unglauben wusste ich nicht, was ich tat. Und umso reicher habe ich dann die Gnade des Herrn erfahren. Er hat mir den Glauben und die Liebe geschenkt, wie sie nur in Verbundenheit mit Jesus Christus zu finden ist. Paulus schreibt, um Timotheus zu ermutigen. Und die Aussage dieses Textes ist, was Paulus sagt, wenn Jesus mich gebrauchen kann, Timotheus, dann kann er auch dich gebrauchen. Und das ist auch die Aussage für dich. Ich weiß nicht, wie du drauf bist. Ja, vielleicht bist du ein Kaputter. Vielleicht lebst du dein Leben ganz, ganz krass und du glaubst hier, bei mir ist Hopfen und Malz verloren, aber bei Jesus ist Hopfen und Malz nicht verloren. Und wir sehen gerade in der Geschichte des Christentums, wie Gott gerade die Leute, wo alle denken, da ist Hopfen und Malz verloren, nutzt für sein Reich, um sein Reich Großes zu tun, um Sachen zu verändern. Das ist dieses Ermutigende. Aber auch so, die jetzt nicht so kaputt sind, ne? Meistens sind die richtig kaputt, die nicht wissen, dass sie richtig kaputt sind und denken, sie wären normal. Ja. Aber Gott kann uns alle gebrauchen. Und wenn Gott die richtig kaputten nutzen kann, dann kann er uns auch die nicht so vielleicht kaputten benutzen. Ja. Je nachdem, wie du es definierst. Ja. Gott kann eigentlich alle gebrauchen. Und das ist das Coole. Jesus kann alle gebrauchen. Wenn Menschen Jesus begegnen, kann er sie alle gebrauchen und dich verändern. Seine Liebe wird das machen. Das ist diese Botschaft, das ist dieses Ermutigende. Und Timotheus war so ein unsicherer Mensch. Er brauchte viel Zuspruch und viel Ermutigung. Das brauche ich manchmal auch. Aber gerade weil er gegen diese Irrlehrer auch in Ephesus kämpfen muss. Und er war ein ziemlich junger Pastor. Und wenn er dann so eine Gemeinde vor sich hat, ja, ist das auch vielleicht für einen jungen Pastor vielleicht schwierig. Aber ich glaube, uns geht es auch so. Dort, wo Gott uns hinstellt und wenn Gott uns zum Glauben beruft, dann sind wir vielleicht auch unsicher. Und es ist egal, ob du Pastor bist oder Ältester, Teamleiter, Gruppenleiter oder sonst irgendetwas in der Gemeinde tust oder einfach nur da bist, ja, als Christ. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dass du unsicher bist, dass du dich nicht wertvoll fühlst, ja, dass du dich vielleicht unwürdig fühlst, ein Kind Gottes zu sein oder unwürdig fühlst, Pastor zu sein oder unwürdig fühlst, Ältester zu sein oder irgendein Leiter oder sonst irgendwas in der Gemeinde. Weil wenn vielleicht denkst du ja auch, wenn die alle wüssten, wie ich bin, was für Gedanken ich habe, was ich letzte Woche getan habe. Ja? Und du glaubst, hier, ich bin der schlimmste Sünder, soll dir das einfach Hoffnung und Ermutigung haben mit Jesus. Jesus verändert alles. Jesus verändert dein Leben und das Leben von vielen. Und es ist egal, wie viel Dreck du am Stecken hast, und es ist egal, was für ein schlechter Mensch du bist oder ob du denkst, dass du ein schlechter Mensch bist. Jesus sieht das ganz anders, weil Jesus nicht in die Welt gekommen ist, um die Nicht-Kaputten, die Guten, ja, die Helden zu retten, weil die brauchen keine Rettung, ja? Sondern er ist gekommen, um Sünder zu retten, um die Kaputten zu retten, um den Sündern zu begegnen. 1. Timotheus 1,15, denn das steht unumstößlich fest und darauf dürfen wir vertrauen. Das ist echt wahr. Das ist hier, Paulus sagt, das ist wahr. Ja? Das ist einfach wahr. Und darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, aus dem Himmel, auf diese Welt, um gottlose Menschen zu retten. Und ich selbst, schreibt Paulus, bin das Schlimmste von ihnen. Jetzt gibt es in dieser Welt eigentlich nur gottlose Menschen. Deswegen ist Jesus in die Welt gekommen, um alle Menschen zu retten, um allen Menschen das Evangelium anzubieten, um allen Menschen die Rettung anzubieten. Und sein Tod am Kreuz war so groß, dass er für die Sünde der Welt gestorben ist. Da ist so viel Potenzial da. Sein Tod hat die ganze Welt oder das Potenzial, die ganze Welt zu retten. Für die Menschen, die sich an Jesus Christus wenden. Und Jesus hat sich über uns erbarmt und uns gerettet. Uns gottlose, uns kaputte Menschen. Für Jesus sind wir wertvoll. Du bist wertvoll für Jesus. So wertvoll, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Und auch für deinen Nächsten, für den, wo du denkst, ah, das ist ein Kaputter, den mag ich nicht. Für den ist Jesus auch auf die Welt gekommen und ist für den gestorben. Auch für die Leute, wo du denkst, hier, da gibt es überhaupt keine Hoffnung, da ist Hopfen und Malz verloren. Gerade für die ist Jesus gekommen in dieser Welt. Von Saulus zu Paulus. Ich habe damals, als Osama bin Laden noch gelebt hat, habe ich für Osama bin Laden gebetet, dass er sich bekehrt. Ey, was wäre der Hammer gewesen, ja, wenn er aus dem Knast rausgekommen wäre oder hätte im Knast dann seine Ministry gemacht. Was wäre gewesen, was wäre passiert, wenn Osama bin Laden Jesus Christus kennengelernt hätte und Jesus Christus hätte sein komplettes Leben verändert. Von Saulus zu Paulus. Und wenn wir uns jetzt mal Gemeinde anschauen und jetzt mal gucken, okay, wen hat denn da Jesus gerade bekehrt? Oder wer hat sich denn zu Jesus bekehrt? Und wer ist denn eigentlich in Gemeinde? Eigentlich sind wir ein Haufen von Ex-Gottlosen. Wir sind ein Haufen von Kaputten. Wir sind ein Haufen von kranken Menschen. Und für mich ist Gemeinde ein Krankenhaus. Wir sind alle krank. Wir haben alle irgendwelche Dinge, die uns runterziehen. Wir schleppen alle noch unsere Vergangenheit mit. Irgendwas Sündiges mit. Irgendwas, wo Leute gegen uns gesündigt haben, uns kaputt gemacht haben. Irgendwas in uns ist schief und schräg, das tragen wir alles mit. Und für mich ist eine Gemeinde ein Krankenhaus, ein Haufen von Kaputter. Ja, wir sind nicht die Oberfrommen hier, wir sind nicht die, wo alles glatt läuft im Leben, die niemals irgendwo sündigen, nicht mal ein falsches Wort irgendwo sagen, die nicht mal irgendwo betrügen oder sonst irgendwas machen. Wir sind auch noch immer noch sündig, ja. Aber wir sind begnadete Sünder sind wir auch, aber wir sind begnadigte Sünder. Ja, wir sind Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und von ihm lernen wollen und geheiligt werden. Dieses geheiligt werden, das dauert so das Leben lang. Geheiligt werden heißt, ich gebe Sünde ab, ja, weil Jesus mir vergeben hat, kann ich Sünde Stück für Stück abgeben und ich kann das, was mich unterdrückt und krumm macht, das kann ich Jesus abgeben. Jesus macht mich frei und richtet mich auf und er vergibt mir meine Schuld und ich kann besser werden mit Christus. Ja? Das bedeutet Heiligung. Ich werde quasi heiliger, bis Jesus mich holt. Ja? Das ist was wir machen können. Das ist das, was Jesus in uns wirkt. Aber für mich ist immer wichtig, wenn wir jetzt an Gemeinde denken, und das ist das, wo auch die größten Probleme auftauchen, wenn wir an Gemeinde denken, wir sind ein Haufen von Kaputter. Das muss man einfach mal so sagen. Wir sind Ex-Knackis, Ex-Gottlose. Ja, und wir kommen zusammen. Gott würfelt uns einfach zusammen. Der sucht sich nicht die Besten aus, die Profis aus irgendwelchen unterschiedlichen Bereichen und bringt die dann alle zusammen. Er sucht sich nicht die Guten aus, sondern er sucht sich die Kaputten aus. Er sucht sich ganz normale Menschen aus. Und die bringt er zusammen in einem Ort, in der Ortsgemeinde hier und sammelt seine komplette weltweite Gemeinde. Und bringt einfach Leute zusammen, ganz unterschiedlich, mit unterschiedlichen Lebensphasen, Altern und auch Heiligungsstatusen und für mich und sind einfach zusammengewürfelt. Und es ist auch klar, dass in so einem Haufen, der zusammengewürfelt ist, nicht immer alles rund läuft. Ja? Jesus stellt uns hier zusammen als Gemeinde aus ganz unterschiedlichen Menschen, damit wir lernen, einander zu lieben, so wie Jesus Christus uns geliebt hat. Indem wir uns gegenseitig ermutigen und erbauen, um auch andere zu lieben. 1. Timotheus 1, Vers 5. Die Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens hat nur das eine Ziel, die Liebe, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen, an einen aufrichtigen Glauben kommt. Paulus schreibt hier, und das ist wichtig für Gemeinde und das ist auch wichtig für dich und für mich, wenn wir an Gemeinde denken, auch wenn wir an uns denken, was ist meine Motivation, wenn ich was sage, wenn ich was tue? Was ist meine Motivation, wenn ich was denke, wenn ich was rede und wenn ich was tue? Ist meine Motivation Liebe? Ja? Ist das, was ich tue, mache ich das aus Liebe? Und das, was ich produziere, das, was ich mache, erzeugt das auch immer wieder Liebe weiter. Aber Paulus geht hier weiter. Er sagt, Liebe ist wichtig, darum geht es in Gemeinde, um die Liebe, um Gott zu lieben, den Menschen zu lieben, um sich selbst zu lieben. Aber dein Auftrag, der ist genauso wichtig, den du da hast. Paulus erinnert mit seiner Lebensgeschichte Timotheus auch an seinen Auftrag, an seine Berufung. 1. Timotheus 1,18. Mein lieber Timotheus, du bist für mich wie ein eigener Sohn. Dir vertraue ich jetzt die Botschaft an, so ist es dir früher schon durch Prophetien gesagt worden, damit du tapfer und unerschrocken kämpfen kannst, dass du deinen Dienst tun kannst in der Gemeinde. Ich glaube, dass Gott für jeden von uns einen Plan hat. Und das ist jetzt schon eine Plattitüde vielleicht, ja, aber ich glaube das wirklich. Ich glaube, Gott hat für jeden von uns eine Berufung. Du lebst auf dieser Welt nicht einfach nur so aus Zufall und damit du hier, keine Ahnung, Rosen in deinen Garten einpflanzen kannst, ja, oder ein Apfelbäumchen, sondern ich glaube, Gott hat dich geschaffen und dir hingestellt, um mit dir was zu tun, um mit dir was zu erledigen, um dein Leben einen Sinn zu geben. Und für Paulus war es die Berufung zum Apostel. Der sollte Apostel sein. Ein Apostel ist jemand, der irgendwo hingeht und eine Kirche und eine Gemeinde gründet oder ein Werk. Ja, das sind Leute, die starten was, die machen neue Dinge. Das sind Weltenentdecker. Ja, das ist wie bei Star Trek, ja, diese neue Welten entdecken. Irgendwo hinzugehen, wo noch nie jemand vorher war. Und das hat der Apostel Paulus gemacht. Er hat das Evangelium in die griechischsprachige Welt gebracht, nach Europa gebracht und hat dort Gemeinden gegründet. Aber Timotheus hat eine andere Berufung als Paulus. Timotheus war ein Lehrer und ein Pastor. Und er sollte sich um die Gemeinden kümmern. Das war seine Gabe, das war seine Berufung. Kümmere dich um die Gemeinde, lehre die gute Lehre. Er sollte die gesunde Lehre vertiefen und er sollte sich seelsorgerlich um die Gemeinde kümmern. Und beide, Paulus und Timotheus, hatten so ein Berufungserlebnis. Paulus in Damaskus und Timotheus in der Gemeinde in Lystra. Und Paulus sagt hier, Timotheus, es ist wichtig, dass du dich an deine Berufung erinnerst, weil das gibt dir Kraft und es gibt dir Power, weil du weißt, du bist nicht nur in Ephesus, weil ich gesagt habe, du bist in Ephesus. Und du machst nicht nur deinen Dienst in der Gemeinde, weil du es toll fandest, sondern weil Gott dich dazu berufen hat. Und wir lesen, dass Timotheus diese Berufung erlebt hat. Er hat die Berufung erlebt und dann haben die Ältesten noch für ihn gebetet. Und die haben diese Berufung quasi bestätigt. Und da haben sie prophetisch über jemanden gebetet. Und prophetisch heißt, sie haben auf Gott gehört, was Gott ihnen sagt und haben das, was Gott ihnen gesagt hat, über Timotheus ausgesprochen. Und vielleicht haben sie noch um Gaben gebetet und dass er die Gabe der Lehre hat oder sonst irgendwas, die Gabe, die Menschen zu lieben. Und das haben, da haben, auf jeden Fall ist mir wichtig, dass du weißt, dass Timotheus hier seine Berufung nochmal bestätigt bekommen hat. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe 2008 auch so ein Berufungserlebnis gehabt von Gott, wo Gott mir gesagt hat, Manuel, ich möchte, dass du Pastor wirst. Und ich war damals in der USA und ich bin dann zu meinem Pastor gegangen, Pastor Larry, und habe zu ihm gesagt, Pastor Larry, ich habe das Gefühl, Gott ruft mich in seinen Dienst. Ich soll Pastor werden. Und dann war er am Lachen und dann dachte ich schon, lacht er mich jetzt aus oder nicht? Ne? Und er hat gesagt, nee, Manuel, weißt du, wir als Ältestenkreis, wir haben uns schon überlegt die ganze Zeit, wann kommt der Manuel zu uns und sagt, ey, ich möchte Pastor werden? Wann fühlt er diese Berufung von Gott selbst? Und da hat der Pastor Larry gesagt, so, wir machen jetzt Folgendes, du hast diese Berufung zum Pastor, wir Ältesten haben das auch so gesehen, lass uns jetzt mal treffen und wir reden einfach mal über deine Berufung. Und dann saß ich da 2 Stunden und wurde von den Ältesten gefragt, wie mein Berufungserlebnis war, wie ich mit Gott unterwegs bin und was weiß ich. Und am Ende dieses Gesprächs haben wir gesagt, ja Manuel, wir sehen jetzt noch viel klarer deine Berufung zum Pastor. Und dann haben die über mich gebetet. Dann haben die auch im Gottesdienst für mich gebetet, haben mir die Hände aufgelegt. Und dann ganz amerikanisch habe ich so eine Urkunde bekommen. The Certificate of Gospel Ministry heißt das. Ja, ein Zertifikat für die Evangeliumsverkündigung quasi. Die haben also diesen Ruf quasi bestätigt, haben mir eine schöne Urkunde gegeben, die hängt in meinem Büro oder liegt im Moment jetzt auf dem Schrank. Ja. Und ich habe lange Zeit nicht verstanden, warum das wichtig ist für mich. Es ist wichtig für mich, weil ich immer wieder, wenn es mir schlecht geht, wenn ich Probleme habe, diese Berufungsurkunde rausnehmen kann und einfach sehe hier damals, das war echt damals, Jesus hat mich berufen. Ist Akku leer. Noch weiter. Ja. Ich glaube, du brauchst kein Berufungserlebnis zum Pastor unbedingt. Ja? Vielleicht bist du auch zum Techniker berufen, der Akkus wechselt, während hier live gefilmt wird. Ja? So, das ist auch eine wichtige Berufung. Ne? Oder du bist Techniker und sitzt hinten an der Technik und machst den Ton oder spielst Musik. Ich glaube, was wichtig ist, dass du einfach darauf hörst, wo möchte Gott dich hinhaben? Welche Berufung hat Gott für dein Leben? Und dass du dann, wenn du diese Berufung spürst, dass du dann zu jemandem gehst und dir das bestätigen lässt von außen. Dass du, wenn du Berufung hast, dann geh ruhig zu den Ältesten, dann geh ruhig zu dem Pastor und sag, hier, ich spüre eine Berufung zum Dienst. Ich habe jetzt vor 2 Wochen mit jemandem telefoniert, die spürt eine Berufung als Missionarin. Ja, und man redet darüber, man betet darüber. Und man lässt sich diese Berufung bestätigen. Und wenn du diese Berufung hast, und dann lass sie dir bestätigen, lass sie auch kritisch hinterfragen, ja, und dann lass sie die Hände auflegen und dafür beten. Und das ist das, was Paulus hier macht. Paulus sagt, Timotheus, hab keine Angst in deinem Dienst, du bist von Gott berufen, in der Gemeinde Ephesus zu dienen. Und diese Berufung haben die Älteste bestätigt. Und erinnere dich immer wieder daran, damit du den Glauben damit du dir deinen Glauben stärkst, damit du den guten Kampf kämpfst. Weil es werden Anfechtungen kommen, es werden Zeiten kommen, wo du sagst, okay, ich werde besser Bäcker oder Tankwart. Ja? Oder es kommen auch Zeiten, wo du faul wirst, wo du deinen Dienst nicht ordentlich machst. Und dann kannst du dich daran erinnern, ey, ich wurde berufen und ich will mein Bestes geben und ich will alles das geben, was ich geben kann für meinen Dienst, für den Herrn. Also, lasst uns gegenseitig mit unseren Lebensgeschichten einander ermutigen. Keiner ist unwürdig oder zu schlecht, zu Jesus zu kommen. Jesus ist in diese Welt gekommen, um Sünder zu retten. Und es gibt nun mal Sünder auf dieser Welt. Also ist gekommen, um uns alle zu retten. Und erinnere dich an deine Berufung. Und mach deine Berufung fest. Und ja, such deine Berufung einfach. Mach dich auf, um deine Berufung zu finden und zu suchen. Und lass diese Berufung nochmal kritisch hinterfragen, lass diese Berufung bestätigen und dann leb in dieser Berufung und dann mach einen Unterschied in dieser Welt. Und das wird Gemeinde verändern. Und der Teufel versucht dir da einzureden, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht würdig bist, dass du nicht berufen bist. Aber Gott hat dich berufen und dafür möchte ich jetzt beten. Herrlicher Vater, ich danke dir, dass du einen guten Plan für uns hast. Ich danke dir, dass du uns eine Berufung schenkst, wie die auch immer aussieht. Ob das Malen ist mit Kindern, ob das Kochen mit Kindern ist, ob das als Ältester ist, ob das eine Berufung ist in Teamleitern, in dem Musikteam oder irgendwo in der Politik oder sonst irgendwo, wo du uns hinstellst, innerhalb oder auch außerhalb der Gemeinde. Du berufst uns und du hast einen guten Plan für unser Leben. Und ich bitte dich, dass du jetzt den Zuhörern zeigst, was dein Plan für ihr Leben ist. Dass sie sich jetzt aufmachen können und ihre Bestimmung entdecken. Und dass sie sich aufmachen, diese Bestimmung festzumachen. Dass jemand ihnen das nochmal bestätigt. Du siehst, wie unsicher wir sind. Und wir sehen das in der Bibel, wie unsicher die Menschen einfach immer waren, wenn sie ihre Berufung bekommen. Gideon zum Beispiel, der dieses Vlies zweimal auslegen musste, und diese Bestätigung brauchte, bin ich berufen, dein Volk zu führen, ja oder nein? Und das zu tun. Und ich bitte dich, bestätige du einfach unseren Ruf. Schenk du uns ein gesundes Selbstvertrauen in Christus unsere Berufung zu leben. Und schenk du uns Freude und Gelingen daran. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns so viele Zeugen und Beispiele gegeben hast, wo du Menschen berufen hast, die total kaputt waren und die du ja geheiligt hast. Und ich danke dir, dass du uns als Gemeinde, als kaputten Haufen zusammenstellst, damit wir Liebe lernen, damit wir uns entwickeln können. Keiner muss hier perfekt sein. Und jeder darf das Beste geben und das geben, was er kann. Auch wenn es mal nichts ist. Und ich danke dir einfach, dass du uns unendlich lieb hast. Und so bitte ich um deinen Segen für die Zuhörer und für uns hier. Amen.